Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin. Sandra, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du beim Podcast heute sprichst und zwar über ein unfassbar wichtiges Thema, das vegetative Nervensystem, und da bist du Expertin drin. Generell kennst du dich mit Darmgesundheit super gut aus. Magst du dich mal für alle, die dich noch nicht kennen sollten, einfach vorstellen?
Ja, gerne. Erstmal hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total. Und ja, ich bin Sandra, ich bin Dr. Sandra Weber und anders als die meisten vermuten, wenn sie irgendwo auf mich treffen, bin ich Zahnärztin. Oder zumindest ursprünglich war ich Zahnärztin, so kann man es, glaube ich, gut sagen. Arbeite aber heute vollständig im Bereich Darmgesundheit beziehungsweise ganzheitliche Darmgesundheit. Das heißt, ich arbeite nicht therapeutisch, sondern fokussiere mich darauf, wie man über den Lebensstil die eigene Gesundheit und vor allem eben die Darmgesundheit optimal unterstützen kann und ergänzend zu Therapien das Beste rausholen kann sozusagen. Und dieser Weg von der Zahnärztin zur Darmexpertin ist im Prinzip sehr egoistisch geprägt, weil ich als Zahnstudentin sehr, sehr viele gesundheitliche Probleme hatte. Also Akne, konstante Müdigkeit, auch nach 13 Stunden Schlaf war ich wirklich fertig, müde. Ich hatte Bauchschmerzen, sehr, sehr schlimme Bauchschmerzen täglich und bin damals, ich meine, das ist jetzt auch schon wieder einige Jahre her, einfach durchs Medizinsystem durchgefallen und mir wurde immer gesagt, dass ich nichts habe, dass ich mich mit meinen Beschwerden abfinden muss, dass ich mein Leben so bestreiten darf, muss. Und ich glaube, den schlussendlichen Stupser, dass ich gesagt habe, so es reicht, war dann eine Ärztin, die zu mir gesagt hat, ja, Frau Weber, es gibt nun mal müde Menschen, suchen Sie sich doch nach dem Studium einen Teilzeitjob und schlafen Sie viel. Und da war ich Mitte 20 und da dachte ich mir, nee, Leute, also ein gesundes Leben stelle ich mir anders vor. Und ja, so bin ich dann über verschiedene Wege auf den Darm gekommen und habe dann irgendwann mal die Diagnose Leaky Gut bekommen, was damals auch wirklich eine sehr mutige Diagnose des Therapeuten war, weil das Leaky Gut-Syndrom damals noch alles andere als anerkannt war. Jedenfalls bin ich dann so auf das Thema Darm gekommen und habe dann festgestellt, okay, meine Hautprobleme, meine Schmerzen, meine Müdigkeiten scheinen da einen gemeinsamen Nenner zu haben und habe mich dann zwangsweise, weil es zu dem Zeitpunkt keinen Therapeuten gab, der mir helfen konnte, selbst in das Thema eingearbeitet, und dadurch, dass ich Zahnmedizin studiert habe, hatte ich da Gott sei Dank sehr guten Zugang dazu und habe es dann geschafft, mich da rauszubringen, das Leaky Gut-Syndrom zu heilen und meine Beschwerden wirklich vollständig loszuwerden. Und weil ich so oft angesprochen wurde, wie ich das gemacht habe und ich auch gemerkt habe, okay, hier scheint tatsächlich wirklich auch ja eine Lücke im Medizinsystem zu sein, zumindest bei uns in unserer wissenschaftlichen Medizin, bin ich bei dem Thema geblieben. Es hat mich einfach seitdem fasziniert und fasziniert mich heute auch immer noch. Und es kommt eigentlich jeden Tag immer mehr dazu, wo ich mir denke, wow, was können wir alles wissen, sollten wir alles wissen. Und so bin ich von der Zahnmedizin zur Darmgesundheit gekommen.
Ja, mega spannend. Das heißt, du hast deinen Darm wieder hinbekommen und du hast dich entschieden, irgendwann zu sagen, okay, vegetatives Nervensystem ist ein ganz großer Anteil bei der Darmgesundheit. Magst du uns da vielleicht noch ein bisschen mitnehmen, wie hast du das für dich rausbekommen? Und dass du vielleicht dann auch mal die Zuhörer so ein bisschen abholst, was ist denn das vegetative Nervensystem überhaupt?
Ja, gerne. Also das hat bei mir relativ lange gedauert. Das war eigentlich reichlich spät, bis ich auf das vegetative Nervensystem als Puzzleteil der Heilungsreise gestoßen bin. Im Prinzip auch aus der Geschichte heraus, dass ich dann irgendwann verstanden habe, okay, die Ernährung spielt eine ganz, ganz große Rolle für die Darmgesundheit, für das Mikrobiom, für eine intakte Darmbarriere, für geringe Entzündungswerte und so weiter. Und habe dann da zunächst eine ganz, ganz strenge Auslassdiät gemacht. Also ich habe dann so einen IgG-Test gemacht. Da kamen 48 Lebensmittelunverträglichkeiten raus. Und damals war ich noch keine Darmexpertin und habe mich dann 2 Jahre radikal daran gehalten. Also das waren dann vvielleicht noch, ich sag mal, überspitzt 5 Lebensmittel, die ich konsumiert habe. Mhm. Und oh, Überraschung, das hat meine Beschwerden nicht besser gemacht. Und dann bin ich danach nochmal umgestiegen, habe meine Ernährung nochmal umgestellt und bin auf eine anti-entzündliche, ballaststoffreiche und naturbelassene Ernährung umgestiegen. Und das war dann mein erster Gamechanger. Also das hat dann bei mir wirklich zu 80% meine Beschwerden reduziert. Und ich war dementsprechend am Anfang super happy und dachte mir, wow, ich habe jetzt meinen heiligen Gral gefunden und mit Ernährung bekomme ich das alles hin. Und dann gab es aber einfach immer wieder Rückfälle. Also das Ergebnis ist einfach nicht konstant geblieben. Ich konnte auch nicht einordnen oder Muster rauserkennen, wann vertrage ich was. Heute habe ich dies gegessen, gar kein Problem. Eine Woche später esse ich das. Es ist eine Vollkatastrophe. Ich komme wieder nicht mehr aus dem Bett. Ich habe Schmerzen, meine Haut explodiert. Also es war dann einfach die Frustration sehr, sehr groß, weil ich dachte, ich habe meinen Heilungsschlüssel gefunden und er war es dann aber nicht, zumindest nicht vollständig aus heutiger Sicht. Und drum bin ich
dankbar für das, was du gerade gesagt hast. Das ist nämlich ein Punkt in der Praxis, den habe ich so, so oft. Dieses, ich vertrage mal ein Lebensmittel, mal vertrage ich es nicht, ich verstehe meinen Körper nicht. Ich denke, da sollten alle mal aufhorchen, weil das beschäftigt so viele Patienten. Genau dieser Aspekt, die wollen verstehen, was ist mit ihrem Darm, was ist mit der Ernährung, warum? Ja, ich will endlich die Kontrolle über meinen Darm bekommen. Ja. Ja. Wenn ich das esse, warum vertrage ich es einmal und warum vertrage ich es nicht? Das macht die wahnsinnig.
Ja, und das ist tatsächlich,
wie dein Schlüssel war.
Ja, also ich vielleicht auch nochmal für alle, die jetzt zuhören und sagen, ich sehe mich da wieder, ich habe dieses Problem auch. Es ist einfach unglaublich frustrierend und genau dieser Kontrollpunkt, man möchte so gerne wieder Kontrolle und vor allem auch Vertrauen in den eigenen Körper haben und sich selbst einschätzen können, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und das entgleist in diesem Moment einfach völlig und man verliert noch mehr das Vertrauen in den eigenen Körper, was ja so wichtig ist, diese Beziehung zu uns selbst, damit wir wissen, wie wir mit uns arbeiten können, damit wir wissen, wie können wir uns in der Heilungsphase unterstützen. Und dementsprechend war ich reichlich frustriert, sehr frustriert, weil ich, klar, ich habe eine wissenschaftlich-medizinische Ausbildung, aber gleichzeitig war ich auch immer sehr interessiert an anderen Medizinformen wie der TCM oder dem Ayurveda, weil dort ja der Darm wirklich im Zentrum von Krankheit und Gesundheit steht, was ich dann auch sehr faszinierend fand und dort einfach die Ernährung auch so, so groß geschrieben wird, was sie ja auch ist, aber eben nicht alleine. Und ich habe mich dann wieder auf die Suche gemacht, nachdem das mit der Ernährung nur so semi geklappt hat. Da dachte ich mir, okay, ich weiß, das ist immer noch nicht gesund. Ich weiß, ich kann aber gesund sein. Ich hatte da immer den, ich kann aus heutiger Perspektive sagen, ich hatte immer das Wissen, dass ich gesund sein kann und dass mein Körper gesund sein kann, wenn ich herausfinde, was er braucht. Und dann habe ich weiter recherchiert und bin dann tatsächlich auch wieder im Ayurveda und auch wieder im TCM und auch in der europäischen Naturheilkunde drauf gestoßen, dass das Thema Stress, Nervensystem, mentale Gesundheit in diesen Medizinvarianten, sind ja im Prinzip Parallelzweige zu der Medizin, die wir hier in Europa erlernen, ganz, ganz groß geschrieben ist, genauso groß geschrieben ist wie die Ernährung. Und das war dann so, wo ich mir dachte am Anfang irgendwie, aha, okay, ja, macht bisschen Sinn, aber so richtig verstehen tue ich es jetzt noch nicht so genau, warum jetzt meine mentale Gesundheit so viel für meine Verdauung bewirkt. Und da kam mir dann mein Studium zugunsten, dass ich dann irgendwann auch in der Physiologie gelernt habe, okay, wow, das Nervensystem ist ja wirklich einfach dafür zuständig, was in unserem Körper passiert und ganz vorneweg auch für die Verdauung. Und so kam es dann, dass ich mich dann gezwungenermaßen wieder mit einem neuen Thema auseinandergesetzt habe, mich in das Thema Nervensystemarbeit, Stressmanagement, mentale Gesundheit, emotionale Gesundheit eingearbeitet habe, mit der Hoffnung, darüber dann beschwerdefrei zu werden. Und das ist mir dann auch gelungen. Also das waren für mich meine beiden Hauptbausteine, die Ernährungsumstellung auf eine anti-entzündliche, ballaststoffreiche, naturbelassene Ernährung und wirklich dieses Riesenthema mentale Gesundheit mit dem Hintergrund, das Nervensystem, vor allem eben das vegetative Nervensystem in Balance zu bringen. Und zu der Frage, beziehungsweise ich weiß, unter Nervensystem kann man sich immer nicht so viel vorstellen und unter Stress kann man sich immer nicht so viel vorstellen. Und unter vegetatives Nervensystem, das dann auch noch so viele verschiedene Namen hat, kann man sich auch nicht viel vorstellen. Insofern würde ich vorschlagen, Thomas, wenn es dir recht ist, gebe ich mal ganz kurz einen kurzen Überblick, wie überhaupt das menschliche Nervensystem aufgebaut ist. Also man kann sich im Grunde vorstellen, dass das menschliche Nervensystem aus zwei Hauptbereichen besteht. Einmal aus dem zentralen Nervensystem, also das besteht aus unserem Gehirn und dem Rückenmark. Und das, denke ich, haben wir alle noch irgendwie so auf dem Schirm. Das ist so unsere Schaltzentrale. Hier wird alles verarbeitet, was so an Informationen reinkommt. Hier sitzt unsere kognitive Fähigkeit, hier sitzt Sprachverarbeitung, hier lösen wir komplexe Probleme. Das findet im zentralen Nervensystem statt. Und der zweite Teil des menschlichen Nervensystems ist im Prinzip der restliche Körper. Also alles, was peripher vom Kopf und vom Rückenmark ist, ist sozusagen das Nervensystem des Körpers und das nennt man peripheres Nervensystem. Und dieses Körpernervensystem, dieses periphere Nervensystem unterteilt sich auch wieder in zwei große Bereiche. Einmal in den Bereich, der für unsere Muskulatur zuständig ist. Also wenn wir uns bewegen, nutzen wir einen Teil des peripheren Nervensystems und zwar das willkürliche Nervensystem. Auch hierfür gibt es wieder viele verschiedene Namen. Man findet meistens das somatische Nervensystem als Beschreibung. Und das ist, wenn ich jetzt hier beschließe, dir zu winken, dann mache ich das bewusst. Ich möchte dir winken, ich kann das willentlich steuern und nutze das somatische Nervensystem für meine Muskeln. Und dann gibt es im Körperbereich, im peripheren Nervensystem, noch einen zweiten Anteil, der nennt sich das unbewusste Nervensystem beziehungsweise das autonome Nervensystem. Und weil wir noch einen Namen dafür haben können, können wir auch vegetatives Nervensystem dazu sagen. Was für die Studenten immer oder mich als Studentin immer wahnsinnig gemacht hat, dass überall andere Namen verwendet werden. Aber das ist alles dasselbe. Also das vegetative Nervensystem, das autonome Nervensystem, das unwillkürliche Nervensystem beschreibt alles ein und dasselbe. Und dieser Anteil des Nervensystems macht im Grunde nichts anderes, als unsere Organe zu steuern. Und das hat die Evolution schon ganz praktisch eingerichtet, dass das unbewusst stattfindet. Weil wenn wir uns tatsächlich bewusst Gedanken machen müssten, ob wir jetzt unser Herz schneller schlagen lassen, die Nieren gerade ein bisschen aktivieren, die Schilddrüse runter- oder raufschrauben, dann wären wir völlig überfordert und quasi nicht mehr in der Lage, irgendwas anderes zu tun. Und daher übernimmt das vegetative Nervensystem ohne unser Bewusstsein. Das heißt, hier werden die Organe reguliert. Und das ist genau das, was wir uns angucken müssen, wenn wir an chronischen Beschwerden, chronischen Organerkrankungen leiden, wie zum Beispiel eben auch Verdauungsbeschwerden, weil die gesamten Verdauungsorgane über das vegetative Nervensystem reguliert werden. Und man kann sich vorstellen, wir durchlaufen im Tag ganz, ganz viele verschiedene Situationen. Das bedeutet, es reicht jetzt nicht aus, dass da so ein Kabel zu unseren Organen läuft und wir das entweder an- oder ausschalten können, sondern es muss sehr, sehr fein justiert sein. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, mal gar nicht. Das heißt, diese Arbeit, wann unsere Organe wie intensiv arbeiten, ist ein ganz, ganz feines Regelwerk. Und damit das funktioniert, gibt's in diesem autonomen Nervensystem, im vegetativen Nervensystem, wieder zwei Gegenspieler. Und die sind, wer jetzt ausgestiegen ist und gesagt hat, das war mir zu viel Physiologie, kann sich jetzt wieder einklinken. Die sind wichtig. Die sind wichtig für unsere Verdauung oder grundsätzlich für die Funktion unserer Organe. Und die nennen sich Sympathikus und Parasympathikus. Und der Sympathikus ist im Prinzip der Teil des Nervensystems, der uns aktiv sein lässt. Also der dafür sorgt, dass wir wach sind, dass wir konzentriert sind, dass wir energetisch sind, dass wir auch körperlich fit sind. Und der Gegenspieler, der Parasympathikus, ist der Teil des Nervensystems, der diese Aktivität im Außen, sage ich mal, ein bisschen drosselt, damit mehr Aktivität im Innen, also mehr Aktivität in den Organen stattfinden kann. Was wir ganz besonders brauchen, um Nährstoffe aufzunehmen. Klar, Nährstoffe sind wie Bausteine. Unsere gesamten Zellen bestehen im Prinzip aus dem, was wir über Nährstoffe aufnehmen. Das heißt, es ist sehr anstrengend und kostet auch Energie, wenn wir verdauen, wenn wir Nahrung aufnehmen. Und deswegen kann das nicht gleichzeitig stattfinden. Sozusagen Energie im Außen und Nährstoffaufnahme im Innen würde gleichzeitig viel zu viel Energie kosten. Das heißt, der Körper muss sich ein bisschen entscheiden, renne ich jetzt auf den Bus oder konzentriere ich mich auf die Nährstoffaufnahme und die Enzymproduktion? Jetzt mal ganz platt formuliert. Und dafür ist der Parasympathikus zuständig. Ich stelle mir den immer ein bisschen vor, wie so die innere Nachhaltigkeitsbeauftragte, die da wirklich dafür sorgt, dass unsere Zellen immer wieder jeden Tag mit Nährstoffen versorgt werden, dass alles, was kaputt geht über den Tag, weil wir den Körper ja nutzen, repariert wird, regeneriert wird, dass die Fortpflanzung funktioniert. Sozusagen alles im Innen. Und diese beiden Gegenspieler, Sympathikus, der uns aktiv sein lässt, wach sein lässt, konzentriert sein lässt, und Parasympathikus, der unsere Organfunktionen antreibt, für Heilung sorgt, für Regeneration sorgt, für Verdauung sorgt, für Fortpflanzung sorgt. Diese beiden Gegenspieler müssen in Balance sein, damit wir möglichst gesund und möglichst an die entsprechenden Situationen angepasst durchs Leben kommen. Und das Problem ist jetzt, wenn diese Balance kippt. Also wenn Parasympathikus und Sympathikus nicht mehr sich abwechseln und immer wieder beide aktiv werden, sondern einer Überhand nimmt, in unserer Welt, so wie wir leben, in der Regel der Sympathikus, also der Aktivitätsmodus, dann gerät unser Körper in die Situation, dass er mehr gibt, als er regeneriert. Das heißt, wir zahlen dann konstant von unserem Nährstoffkonto, von unserem Energiekonto, von unserem Regenerationskonto, zahlen wir ab, ohne einzuzahlen. Und das ist der Nährboden für chronische Erkrankungen und ganz besondere für Verdauungsbeschwerden. Denn das Verdauungssystem, wie ich gerade schon kurz angesprochen habe, kostet den Körper viel Energie. Es ist wahnsinnig anstrengend, Nahrung so aufzuspalten, dass sie von den Zellen aufgenommen werden kann. Und wenn das sehr lange nicht stattfindet, weil wir die ganze Zeit im Außenaktivitätsmodus, im Ballermodus sind, im Sympathikus sind und dadurch die Organe, die Verdauungsorgane konstant oder immer wieder und für langen Zeitraum gedrosselt werden, unterversorgt werden, sorgen wir auf ganz vielen verschiedenen Ebenen dafür, dass die Verdauung nicht richtig funktionieren kann. Soll sie auch gar nicht, weil das viel zu viel Energie kosten würde. Nur wenn sie eben aufgrund von unserem Verhalten und unseren Gewohnheiten und Umweltfaktoren nie richtig funktioniert, entstehen Beschwerden, die wir dann in Form von Unverträglichkeiten, chronischen Entzündungen, Blähungen, Durchfall, Verstopfung, Fehlbesiedlungen und so weiter dann irgendwann merken können. Das war jetzt mal ein Rundumriss.
Also, man merkt, dass du super im Thema bist. Ich glaube, ich wusste das, was du erzählst, aber ich habe es jetzt noch mal auf einer anderen Ebene verstanden oder könnte es jetzt, glaube ich, auch noch mal besser wiedergeben. Also sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Wir haben jetzt grob mal eine Vorstellung, was das vegetative Nervensystem ist, warum wir es brauchen, und wir haben auch eine Vorstellung, warum verkippt das bei vielen. Die ganz große Frage, und das merke ich in der Praxis, dass das halt viele nicht bemerken: Wie erkenne ich dann etwa, dass da was nicht stimmt? Ein häufiges Beispiel: Patient kommt zu mir, hat Verdauungsbeschwerden, Blähbauch, Durchfall, Bauchschmerzen. Und ich sehe nach einem Gespräch, nach der körperlichen Untersuchung, der gute Mensch hat Stress. Und zwar ordentlich. Und sagt aber, nee, mir geht's gut. Alles super, entspannter Job, Familie super. Und ich denke so, passt nicht ganz. Hast du Tipps oder woran würdest du erkennen, dass jemand zu sehr sympathisch unterwegs ist?
Ja, das ist natürlich eine sehr umfangreiche Frage, denn wenn wir uns einmal überlegen, dass das vegetative Nervensystem im Prinzip all unsere Organe steuert, können wir auch an all unseren Organen Symptome bemerken, wenn dieses Spiel zwischen Sympathikus und Parasympathikus sehr einseitig wird. Das heißt, Klassiker sind natürlich, also man muss grundsätzlich mal unterscheiden, ob der Sympathikus überaktiv ist oder der Parasympathikus überaktiv ist. Das ist grundsätzlich beides möglich, wobei in unserer Gesellschaft und in unserem westlichen Lebensstil in der Regel der Sympathikus überaktiv ist. Der Parasympathikus kann in bestimmten Fällen, da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, auch überaktiv sein, aber das finden wir eher selten. Und diese klassischen Stresssymptome sind häufig gar nicht so zu erkennen, wenn man sich denkt, naja, ich habe keinen Stress. Das erkenne ich auch bei meinen Klienten ganz häufig, dass sie sagen, naja, ich habe gar keinen Stress. Und das Fiese ist, wir sind so daran gewöhnt, in diesem Leistungsmodus zu sein, dass wir gar keinen anderen Zustand kennen und dementsprechend selbst gar nicht davon ausgehen, dass wir gestresst sind. Aber es gibt schon so ein paar Zeichen, wenn die dann auch in Summe auftreten, wo man sagen kann, okay, mein Körper scheint dann doch mehr gestresst zu sein, als ich das wahrnehme. Und das sind ganz simple Dinge, wie zum Beispiel eine erhöhte Herzfrequenz. Also wenn man sich vorstellt, der Sympathikus springt an, wenn wir auf dem Bus rennen, weil dann muss unser Herz schneller schlagen, damit mehr Sauerstoff, mehr Nährstoff in unseren Blutkreislauf und in unsere Muskulatur kommt. Wenn das konstant ist, wenn mein Herzschlag jetzt nicht nur erhöht ist, wenn ich gerade irgendwie aufgeregt bin oder körperlich aktiv bin, sondern dass so mein meine Grundfrequenz erhöht ist, kann ich davon ausgehen, dass der Sympathikus das Zepter in der Hand hat. Genauso wie mit dem Blutdruck. Wenn der konstant erhöht ist, ist es ein Zeichen dafür, dass der Sympathikus sehr aktiv ist. Ein zweiter ganz großer Punkt sind Schlafprobleme. Schlaf kann man sich gut vorstellen, wenn man gut schlafen möchte, wäre es hilfreich, wenn der Körper in eine Entspannungsphase eintreten kann. Wenn man hier Schwierigkeiten hat mit dem Einschlafen oder auch mit dem Durchschlafen oder vielleicht sogar denkt, dass man ganz gut schläft, aber morgens völlig gerädert aufwacht, egal wie viel man schläft, so wie ich damals, 13 Stunden Schlaf und ich habe trotzdem noch das Gefühl, mich hat ein Laster überrollt. Das sind alles so Symptome, die natürlich durch ganz viele andere Dinge auch erzeugt werden können, die aber auf jeden Fall auch ein Indiz sind, dass hier der Sympathikus ein bisschen überaktiv ist oder auch sehr überaktiv ist. Dann ganz großes Thema auch der mentale Zustand, die Emotionen, wenn ich hier das Gefühl habe, ja, so Gefühle der Angst, Gefühle der Unruhe, Gefühle der Nervosität sind mir sehr vertraut, empfinde ich regelmäßig. Da kann man sich dann auch sehr sicher sein, dass der Sympathikus zumindest zeitweise aktiv ist und der Parasympathikus nicht in den Ausgleich kommt. Und dann natürlich Verdauungsprobleme. Und das ist das, was ich selbst in meiner Heilungsreise lange nicht verstanden habe, was, glaube ich, auch heute noch in der Therapie von chronischen Verdauungsbeschwerden nach wie vor häufig übersehen wird und dieses Potenzial, das darin liegt, das in den Griff zu kriegen, nicht genutzt wird. Also Verdauungsbeschwerden und da jetzt nicht nur das, was man klassisch unter Verdauungsbeschwerden versteht, Durchfall, Verstopfung, Blähungen, Blähbauch, sondern auch Unverträglichkeiten, Enzymmangel, Magensäure zu viel oder zu wenig produziert. All diese Dinge, die gehen damit einher. Klassisch wäre auch Schweißausbrüche. Schweißausbrüche, ohne dass man sich körperlich gerade wahnsinnig betätigt, können auch natürlich viele Ursachen haben, hormonell und so weiter, aber eben auch ein Zeichen dafür sein, dass der Sympathikus aktiv ist. Und wenn man da mal so einen Check-in macht und sagt, okay, ich setze mich einmal hin und fühle mal einmal in mich hinein, kann es dann vielleicht doch sein, dass mein Nervensystem nicht in der Balance ist, dass es meine Organe und Organfunktionen optimal unterstützt, sondern vielleicht hier der Sympathikus überhand nimmt und dementsprechend die Organe gar nicht richtig arbeiten können, in dem Fall dann die Verdauungsorgane.
Super spannend. Also Schweißausbrüche, da merke ich bei den Patienten vor allem Hände, Füße.
Ja.
Manchmal, ich behandle auch manuell, das kann auch zum Teil etwas unangenehm sein, aber spannenderweise Nackenverspannungen, auch ein Thema, wo wir gerne Stress abspeichern.
Und unterer Rücken.
Und wenn ich den oberen Rücken behandle, das ist ja auch, wir speichern da ja quasi unseren Stress und unsere Emotionen ab. Ich habe Patienten, die fangen an unter der Achsel, wie wenn du einen Wasserhahn aufgedreht hast. Ja, die sitzen da, denen ist nicht warm, aber die fangen an zu schwitzen ohne Ende. Und das ist, wenn einfach das vegetative Nervensystem ziemlich angetriggert wurde.
Ja, total. Also das ist sehr, sehr spannend. Und vielleicht, um sich das vorstellen zu können, warum verspannen jetzt meine Nackenmuskeln oder mein unterer Muskel, wenn mein Sympathikus aktiv ist? Du musst dir einfach vorstellen, wie reagiert dein Körper, wenn du jetzt vor einem Säbelzahntiger wegrennt. Was ist da wichtig? Muskelspannung ist wichtig. Schweißdrüsen müssen natürlich aktiv sein, um irgendwie deinen Körper halbwegs zu kühlen, wenn du da wie ein Blitz vor diesem Säbelzahntiger davon rennst. Das heißt, es sind alles Körperreaktionen, die im Normalzustand, wenn der Körper jetzt wirklich akuten Stress hat, weil er zum Beispiel im Steinzeitbild vor dem Säbelzahntiger wegrennt, wichtig und richtig sind. Nur wenn die konstant ablaufen, weil der Körper einfach konstant in diesem Modus ist, das ist dann das Problem und das ist dann auch das Signal dafür, hier stimmt was nicht. Zum Beispiel, bei mir war das so, ich habe damals, als ich diese ganzen Unverträglichkeiten und die ganzen Beschwerden hatte, hatte ich als junge Studentin auch ganz, ganz viel Probleme mit Schwitzen. Ich habe enorm unter den Achseln geschwitzt, was natürlich als junge Frau sau unangenehm ist. Und die Lösung war ein Aluminium-Deo. Mich hat niemand gefragt, wie es in mir so aussieht, was ich mache, wie es um mein Nervensystem steht, wie viel Stress ich habe. Das war gar kein Thema, sondern einfach nur Symptome behandeln, Schweiß reduzieren. Aber aus heutiger Perspektive ist mir so klar, was in meinem Körper damals abgegangen ist. Das konnte alles gar nicht funktionieren und man hat es unter anderem auch an der Schweißproduktion, hätte man es merken können, rückblickend.
Dass da irgendwas durcheinander gekommen ist.
Genau.
Ich fand das ganz spannend. Ich während meiner Akupunkturausbildung, mein Ausbilder hatte mal eine chinesische Delegation bei sich in der Praxis und die waren alle sehr geschult in der Zungendiagnostik und Pulsdiagnostik, also in typischen TCM-diagnostischen Methoden. Und so nach einem halben Tag müssen die zu dem gekommen sein und haben gesagt, ihr seid alle geisteskrank. Die hatten Pulsdiagnose gemacht, Zungendiagnostik, haben festgestellt, wir sind so sympathisch überreguliert und zwar durch die Bank weg, dass das im traditionellen China als Geisteskrankheit diagnostiziert worden wäre in der TCM. Das ist, das werde ich, glaube ich, diese Geschichte werde ich niemals vergessen, weil das zeigt, wie krass wir eigentlich weg sind vom Normalen. Ich hatte heute eine Kollegin, die bei mir in der Praxis noch mit dabei war, hospitiert hat. Und wir haben auch Zungendiagnostik gemacht, Pulsdiagnostik. Und sie hat mich dann auch gefragt, sag mal, hast du jemanden, der nicht an der Stressregion quasi rot leuchtet? Echt wenige.
Ja.
Also gibt's kaum, weil wir so unsere ganze Welt mit der Geschwindigkeit, mit den Möglichkeiten, die wir haben, das ist ja auch geil. Ja, das Schlimme ist ja, Stress, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, macht ja auch süchtig, weil es Dopamin ausschüttet, Adrenalin, das setzt Energie frei. Ja, das ist ein geiles Gefühl, genau. Aber zu viel, dann verbrennst du halt Burnout.
Genau, das ist so das Fiese dran, weil Stress ist ja im Grunde nichts Schlechtes und der Sympathikus ist überhaupt nichts Schlechtes. Der schafft es, dass wir morgens aufstehen und den Tag bestreiten. Wenn der Sympathikus nicht aktiv wäre, würden wir unser Leben verschlafen. Das heißt, dass wir wollen auch, dass der Sympathikus aktiv ist. Aber es ist im Prinzip wie mit allem, die Dosis macht das Gift. Und wenn der Sympathikus einfach keinen Gegenpart mehr bekommt und der Körper nie in die Regeneration kommt, ja, wie du gerade sagst, brennen wir aus, wir haushalten sozusagen mit uns vollkommen übel, wir schöpfen uns leer und nichts kommt nach. Und es ist ja immer schwierig zu sagen, ja, irgendwas haben alle Menschen. Da darf man eigentlich immer hellhörig werden. Aber im Grunde ist es, wenn man sich ansieht, wie wir als Gesellschaft leben, gar keine Überraschung, dass unser Nervensystem das nicht ausgleichen kann, beziehungsweise wir meistens erst dann lernen, wenn wir eben Symptome haben und in meinem Fall Verdauungsbeschwerden haben, dass wir dann vielleicht drauf kommen, über zum Beispiel so einen Podcast oder irgendwas anderes, was wir zufällig gelesen oder gehört haben, sich mal mit dem Nervensystem auseinanderzusetzen. Aber wenn das nicht passiert, lernen wir ja gar nicht, dass es da etwas gibt, womit wir arbeiten dürfen und worauf wir auch Acht geben müssen, insbesondere wenn wir langfristig leisten wollen. Gerade dann, wenn wir sagen, ich möchte bis ins hohe Alter aktiv sein, ich möchte beruflich erfolgreich sein, ich möchte für meine Familie wach und fit sein, dann müssen wir auf unser Nervensystem Acht geben und dementsprechend auch gegensteuern und dem Parasympathikus die Chance geben, uns heilen zu lassen. Ne? Wir stehen da ja auch diesen ganzen Regenerationsprozessen im Weg, wenn wir konstant den Sympathikus laufen lassen, ohne den Parasympathikus ab und zu mal so den Fuß in die Tür treten zu lassen und zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal, dass wir diese Aktivität langfristig aufrechterhalten können.
Ja, das ist mega wichtig. Ich finde auch tatsächlich diese Aussage immer, das betrifft alle, total schwierig. Aber in dem Fall glaube ich es tatsächlich. Weil wenn man sich vorstellt, wie wir, sage ich mal, eigentlich leben sollten, wie wir früher gelebt haben. Wir hatten einen viel kleineren Radius, in dem wir uns bewegt haben. Ja, das war unser Dorf, vielleicht noch die paar Nachbardörfer außenrum, weil wir gar nicht kein Auto hatten, um zu reisen. Da kannte man jeden Stein. Man hatte viel weniger Nachrichten. Man war quasi da erwachsen, wo man aufgewachsen ist. Man kannte wirklich jeden Stein. Und das beruhigt ja auch das Nervensystem. Natürlich ist es genial, permanent Jet-Set-Leben und ständig neu. Aber das ist halt Dopamin, das ist Stress. Ja, macht Spaß. Aber dieses eigentlich so sind wir gestrickt. Ja, ganz langsame Absolut. Veränderungen, viel mehr in der Natur. Natur ja. holt uns auch mega runter.
Ja, ja. Ich meine, im Grunde ist es ja eigentlich wie mit der Ernährung auch. Dinge gelten dann immer für alle, wenn man das Habitat oder die Verhaltensweisen einer Rasse, in dem Fall des Menschen, verändert, dann wird es kollektiv krank. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie ja. Kleinigkeiten verändere oder Einzeldinge verändere, dann ist das nicht bei jedem gleich. Aber wenn ich die grundlegenden Rahmenbedingungen verändere, sind davon in der Regel sehr, sehr viele und dann in Klammern alle betroffen.
Ja, wo wir gerade schon bei kollektiven Erkrankungen sind, wenn wir im Rest-and-Digest-Modus sind vom Parasympathikus, da schaut ja auch unser Körper quasi sich kaputte Zellen an, schmeißt die raus oder repariert sie. Und das, wenn das zu lange nicht stattfindet, das sind natürlich die Samenzellen, wo dann auch mal was entarten kann langfristig.
Absolut.
Deswegen sind solche Phasen einfach essentiell wichtig, dass wir ja gesund bleiben können.
Ja, und da ist für mich auch so ein bisschen die Schnittstelle mit der Philosophie, Psychologie und so weiter, weil der Parasympathikus wird immer als der Entspannungsmodus beschrieben, der uns heilt, der uns regeneriert. Und das ist aber ein rein biochemischer Prozess. Das ist ein Zustand, in dem unser Nervensystem Zeit bekommt und auch die Möglichkeit bekommt, zu gucken, wo habe ich eine Baustelle? Aha, da habe ich eine Baustelle. Okay, und jetzt bekomme ich auch noch die Zeit, Energie da reinzuschicken. Ganz klassisch in Form von Nährstoffen, in Form von Sauerstoff, in Form von Zellmaterial und kann das reparieren. Und damit werden natürlich kleine Verletzungen, kleine Entzündungen, aber auch große Baustellen wie entartete Zellen verhindert oder so zumindest unterbrochen. Und wenn wir diesem Zustand in unserem Körper nicht die Möglichkeit geben, dass er arbeiten kann, machen wir uns selbst krank oder anders gesagt, verwehren wir unserem Körper den Zustand, sich selbst reparieren zu können. Und ich finde diesen Begriff Selbstheilung immer sehr irreführend, weil unser Körper heilt sich immer selbst. Also ich sage mal, wenn ich mich in den Finger schneide, gehe ich nicht hin und sage, lieber Finger, bitte pack hier jetzt eine neue Zelle hin, sondern mein Körper weiß ganz genau, was er zu tun hat. Und wenn ich da jetzt nicht die ganze Zeit Salz in die Wunde streue und daran rumpuppel, dann heilt er ziemlich sicher. Und so ist es mit anderen Körperregionen auch. Und ich finde es ganz, ganz wichtig zu erkennen, dass es unterschiedliche Zustände gibt, in denen Heilung mehr oder weniger möglich ist und dass ich diese Zustände fördern kann. Ich persönlich kann unterstützen, ob mein Körper eher besser oder eher schlechter heilt, unter anderem eben darüber, in welchem Zustand mein Nervensystem ist, ob es im Sympathikus oder im Parasympathikus überwiegend unterwegs ist. Und das, finde ich, ist eine grundlegende Information, die gerade dann, wenn man an einer chronischen Erkrankung leidet, wissen muss und nutzen darf.
Absolut. Schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage. Wir wissen jetzt, ich bin ein Schwitzer, ich habe verspannten Nacken, Bauchschmerzen, Verdauung funktioniert auch nicht so gut. Ich bin gestresst, wie kann ich das beeinflussen? Was sind deine besten Hacks, um dieses nicht klar sichtbare System zu beeinflussen?
Ja, leider gibt es hier jetzt keine Wunderpille, wo ich sage, nimm einfach das und dann ist die Sache wieder im Gleichgewicht. So einfach ist es nicht, sondern wir dürfen tatsächlich an den Lebensstil ran, was natürlich immer auch ein bisschen unbequem ist, weil jede Veränderung auch anstrengend ist und sich erstmal nicht so, ich sag mal, sexy anfühlt und man sich erst daran gewöhnen muss. Aber im Grunde geht es genau darum, der Kernpunkt, um den Sympathikus wieder ein bisschen runterzubringen, den Parasympathikus zu aktivieren, ist das Wichtigste, was wir tun können, Stress zu reduzieren. Und zwar chronischen Stress. Also nicht den akuten Stress, wenn ich morgens auf den Bus laufe und das merke, ich verpasse ihn, sondern das, was in mir konstant abläuft. Das heißt, es können natürlich äußere Rahmenbedingungen sein, dass ich einmal prüfen darf, was machen Dinge, die ich jeden Tag durchlebe mit mir, wie zum Beispiel mein Job. Wie stressig ist der? Natürlich kann ich nicht immer kündigen, nur wenn es mal ein bisschen stressig wird. Aber ich kann gucken, wie kann ich das anpassen? Wo kann ich feinjustieren, dass es zumindest ein bisschen weniger wird? Ich kann meine Beziehungen überprüfen. Beziehungen sind eine der Hauptstressquellen, die der Mensch hat. Beziehungen zu anderen Menschen, Beziehungen zur Familie, Beziehungen zu Freunden und ganz wichtig, die Beziehung zu sich selbst. Das wird so oft übersehen, weil das ist einfach so eine anstrengende Arbeit, die kein Mensch machen möchte. Aber die Beziehung zu uns selbst, wie wir über uns selbst denken, was wir von uns selbst denken, wie liebevoll oder auch wie unhöflich, aggressiv wir mit uns selbst in Gedanken umgehen, löst genauso viel Stress aus, wie vor dem Säbelzahntiger wegzulaufen. Also diese Komponente chronischer Stress im Außen als auch im Innen daran zu gehen, ist ganz wichtig. Und da kann man natürlich ganz klassisch über zum Beispiel Zeitmanagement-Tools und so weiter rangehen, aber eben auch, um diese inneren Themen, den emotionalen Stress zu lösen, je nachdem, wie man sich da einordnet, über systemisches Coaching, über Therapie, über Hypnosetherapie, um einfach diesen inneren Stress zu reduzieren. Neben der emotional-psychischen Komponente würde ich auch immer mit der körperlichen Komponente arbeiten. Das heißt, dass man wirklich den Vagusnerv, das ist der wichtigste Nerv des Parasympathikus, dass man den gezielt stimuliert. Im Prinzip kann man sich das vorstellen wie Muskeltraining, indem man, ne, kennt jeder, indem man einen Muskel immer wieder nutzt und auch immer mehr nutzt, umso kräftiger und umso stärker wird er. Und so genauso oder so übertragen können wir uns das mit unseren Nerven vorstellen. Je mehr wir den Vagusnerv stimulieren, je häufiger wir ihn stimulieren und je intensiver, umso stärker in Anführungsstrichen wird er und springt immer öfter an. Kann man sich vorstellen wie so ein Bremspedal, auf das dann gedrückt wird, der dann einsetzt, der Vagusnerv. Das heißt, hier würde ich mir wirklich gezielt Übungen raussuchen, um den Vagusnerv, der eben ein sehr großer Bestandteil des Parasympathikus ist, wie ich den stärken kann, kräftigen kann. Ganz wichtiger Punkt. Klassisch sind natürlich Entspannungstechniken wie Yoga, Meditation, progressive Muskelentspannung, Autosuggestion, all das, was mich in Erholung bringt, und Atemübungen. Atemübungen sind insofern genial, weil natürlich die Lunge auch über das vegetative Nervensystem gesteuert wird, also eigentlich unwillkürlich. Wir können unsere Organe ja nicht willentlich verändern, aber die Atmung können wir willentlich verändern. Also jeder von uns kann beschließen, die Luft anzuhalten, schneller zu atmen, kürzer zu atmen. Das bedeutet, über die Atmung haben wir direkten Zugang auf unser vegetatives Nervensystem. Und darum kann man mit Atemübungen sehr, sehr gut das vegetative Nervensystem trainieren. Gibt es ganz viele verschiedene Übungen. Der Yoga ist da sehr, sehr stark im Yoga. Oder der Yoga arbeitet sehr viel mit Atemübungen, um auch einfach zu üben, zwischen Sympathikus und Parasympathikus ständig hin und her zu switchen. Und dann gibt es noch eine ganz, ganz große Quelle, um das vegetative Nervensystem wieder in Balance zu bringen, und das ist der Schlaf. Und da, klar, Schlafprobleme können sehr komplex sein, aber häufig, oder das ist zumindest die Erfahrung mit meinen Klienten, scheitert es schon an den Basics. Das heißt, hier darf man für sich einmal prüfen, habe ich eine Schlafhygiene oder wie sieht meine Schlafhygiene oder meine Schlafroutine überhaupt aus? Achte ich darauf, dass ich genügend Schlaf bekomme? Achte ich darauf, dass ich möglichst regelmäßig zu Bett gehe und morgens aufwache? Das heißt, im besten Fall, ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen optimistisch formuliert, stehe ich jeden Tag zur selben Zeit auf und gehe ich jeden Tag zur selben Zeit ins Bett. Im realen Leben ist das natürlich nicht immer möglich, ist auch mir nicht immer möglich. Aber ich kann versuchen, es so gut wie möglich und so nah wie möglich hinzubekommen. Ich kann darauf achten, dass mein Schlafzimmer kühl ist, dass es dunkel ist. Und das ist, denke ich, für uns alle relevant, die an elektrischen Geräten arbeiten, wie einem Computer oder am Handy oder vielleicht auch ihre Freizeit damit verbringen, rechtzeitig das Blaulicht, den Blaulichtkonsum vor dem Schlafengehen zu reduzieren. Ich weiß, du bist manchmal in den Insta-Stories auch mit deinem Blue-Light-Blocker, ne, mit der orangen Brille. Ja.
Genau.
Das ist ganz, ganz wichtig, denn das blaue Licht reguliert oder verändert auch die Hormonausschüttung. Unter anderem wird die Melatoninproduktion, Melatonin ist unser wichtiges Schlafhormon, durch Blaulicht verzögert, verändert. Das heißt, hier kann man ganz einfach wirklich darauf achten, eine Stunde, im besten Fall 2 Stunden vor dem Zubettgehen, Blaulicht zu reduzieren, vielleicht komplett zu meiden um dem Körper die Chance zu geben, auch hormonell sich auf den Schlaf vorzubereiten, der dann wieder dafür sorgt, dass unser Nervensystem sich regenerieren kann und auch Sympathikus und Parasympathikus wieder in Balance geraten. Das sind so die wichtigen Dinge, die vielleicht auch, sage ich mal, noch irgendwie, die man noch nachvollziehen kann. Ein ganz wichtiger Punkt, der häufig übersehen wird bei Stressregulation, ist unsere Ernährung. Denn so wie wir uns ernähren in der westlichen Welt, ernähren sich die meisten, oder sagen wir mal so, ernähren sich die meisten eher entzündungsfördernd. Das bedeutet sehr viele hochverarbeitete Lebensmittel, die relativ arm an Nährstoffen sind und relativ reich an Zusatzstoffen, an Konservierungsstoffen, an Aromen, an Farbstoffen, an Emulgatoren und so weiter. Und all das ist ein zusätzlicher Stressfaktor für unser Nervensystem. Das heißt, was kann ich machen? Ich kann gucken, dass ich einfach mehr unverarbeitete Lebensmittel in meine Ernährung integriere. Ich muss jetzt gar nicht dogmatisch alles perfektionieren wollen, sondern ich kann einfach sagen, okay, ich gucke, dass ich ein bisschen mehr Gemüse, ein bisschen mehr Obst, ein bisschen mehr Nüsse, wenn ich sie vertrage und so weiter, in die Ernährung integriere und meinem Körper damit auch Nährstoffe zufüge, die er für das Nervensystem braucht. Ganz wichtiger Punkt Ernährung. Und klar, man kann dann auch noch zusätzlich über Nahrungsergänzungsmittel, Magnesium, Omega-3, B-Vitamine, D-Vitamin oder auch Adaptogene nutzen, um das Nervensystem zu stärken, zu stabilisieren. Aber hier muss einem immer klar sein, Nahrungsergänzungsmittel sind genau das, wie auch ihr Name sie beschreibt, sie sind Ergänzungsmittel. Das heißt, das alleine, ich kann so viel Magnesium in mich reinkippen, wie ich möchte. Wenn ich mein Lebensstil nicht verändere, werde ich weder besser schlafen noch mein Nervensystem verändern. Das heißt, das kann man als Add-on zusätzlich nutzen. Und ein wichtiger Punkt, den ich gerne noch erwähnen möchte, ist, wenn man weiß, dass man traumatisiert ist, sei es durch wirklich offensichtliche Traumata, die auch andere Menschen von außen als Traumata bezeichnen würden, wie Unfälle oder Gewalterfahrungen, dann darf man sich bewusst werden, dass diese traumatischen Erfahrungen das Nervensystem verändert haben und wenn das Trauma nicht verarbeitet ist, mit großer Wahrscheinlichkeit bis in die Jetztzeit das Nervensystem verändert ist. Das heißt, auch hier darf man, wenn man chronische Beschwerden hat, vor allem Verdauungsbeschwerden hat, mit an die Traumatherapie denken, um das Nervensystem wieder in Balance zu bringen und damit dann auch die Verdauungsorgane zu unterstützen. Und das Thema Traumata ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ich glaube, da könnte man nochmal eine separate Podcast-Folge füllen, aber ich möchte nur noch ganz kurz hinzufügen, dass Traumata nicht nur immer diese Makrotraumata, diese offensichtlichen Traumata sein müssen. Das können auch Beziehungstraumata sein, zum Beispiel durch weniger offensichtliche Erfahrungen wie Trennung der Eltern oder auch schwierige Beziehungen zu einem Elternteil oder auch zu Partnern, Partnerinnen, wo Beziehungen schwer verlaufen sind oder verlaufen. All das spiegelt sich auch in unserem Nervensystem wider. Das heißt, diese Komponenten darf man beachten, wenn man auf der eigenen Heilungsreise ist. Das bedeutet nicht, dass man jetzt alles gleichzeitig machen muss, Ernährung, Beziehung, Job und so weiter, aber einfach, dass man sich klar ist, man hat da verschiedene Puzzleteile, an die man nach und nach rangehen kann, um das Nervensystem und damit dann die Verdauungsorgane zu unterstützen.
Ja, super. Vielen, vielen Dank. Ich fasse es gerade noch mal ein bisschen zusammen, weil es ja doch ziemlich umfangreich. Also du hast auf der einen Seite Thema Schlaf. Ich denke, das ist für jeden relativ greifbar, klar. Du hast das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Glaubenssätze, die einen blockieren können. Das alleine ist ja schon für die meisten eine Lebensaufgabe. Ich mache das seit 10, 15 Jahren bei mir selber, dass ich mir immer wieder Leute hole, die mich in dem Thema sensibilisieren. Das ist für mich, neben dem, dass ich ja in meiner Jugend Meditation gelernt habe, der Game Changer. Also ist das wirklich, was das Leben verändert bei mir. Ansonsten haben wir verschiedene Übungen, die wir machen können, die alle aufs vegetative Nervensystem einzahlen, sei es Atemübungen, Meditation, progressive Muskelentspannung. Das ist so die dritte Säule. Dann hast du die Säule Ernährung angesprochen, macht auch Sinn. Nährstoffe, logisch, wer keine B-Vitamine hat, ist einfach nervlich dünner angesetzt oder wer Magnesium fehlend hat, Vitamin D, Omega-3, das alles sollte natürlich auf einem guten Niveau sein. Und gerade was du angesprochen hast, wenn jemand sympathisch unterwegs ist, also gestresst, schlechtere Nährstoffaufnahme, weniger Nährstoffe, mehr Stress. Also sind wir in einem wunderbaren Perpetuum mobile, aber halt nicht in die gute Richtung. Und ja, das Letzte, glaube ich, was du angesprochen hast, waren die Traumata. Und wir wissen allein aus Studien, und das ist jetzt wieder trocken, aber wichtig, Reizdarmpatienten haben ganz, ganz oft Traumata. Und Traumata bedeutet, du hast ein Erlebnis, was emotional in dem Moment überwältigend war. Du konntest es in diesem Moment nicht verarbeiten, ablegen. Und das Ganze schiebt dein System ins Unterbewusste, wo es wie ein Open Loop, ein offener Kreis die ganze Zeit am Touren ist, weil es gelöst und bearbeitet werden will. Und solange das nicht passiert, macht das Stress im System. Chronischer Stress macht wiederum krank. Und das meistens sind die Krankheiten, dass wir da, wo man quasi daran sieht, dass früher ein Traumata war. Und Traumata kann wirklich die ganz normale Kindheit gewesen sein. Ja, weil normal ist ja das, was wir kennen. Und was wir kennen, ist sogar für uns abgespeichert oft als, das ist gut, das ist sicher. Wir wählen manchmal unterbewusst sogar wieder solche Situationen, weil wir es kennen. Und trotzdem kann es sein, dass wir einfach in der Kindheit, ich meine, die Kindheit ist ja eh aufregend ohne Ende, emotional gesehen, aber einfach Situationen hatten, die wir für uns nicht verarbeiten konnten. Also insofern, das lohnt sich total, dahin zu schauen. Ja, und es sollte auch auf gar keinen Fall stigmatisiert werden.
Ja, das ist, glaube ich, schön, dass du das nochmal aufgreifst, denn dieses Thema Traumata ist ja, wie soll ich sagen, so ja, stigmatisiert und man hat so eine gewisse Vorstellung, was als Traumata bezeichnet wird und was nicht. Und es gibt ja auch viele Stimmen, die sagen, ja, heutzutage ist jeder traumatisiert. Aber im Grunde ist alles, was für dich eine Situation ist, in der du dich hilflos empfindest in diesem Moment. Ob du es bist oder nicht, wenn du dich als in dem Moment hilflos und ausgeliefert empfindest und dein System nicht damit klarkommt, ist ein Trauma. Und das kann ein Streit sein, das können einmalige Situationen sein, das kann die ganz normale Erziehung sein, die ganz normale Kindheit, wie du es angesprochen hast, können natürlich auch gravierende und auch für andere von außen offensichtliche traumatisierende Situationen sein. Aber das sind sie nicht nur. Also es gibt Situationen, zum Beispiel in meiner eigenen Trauma-Aufarbeitung. Ich würde sagen, ich hatte eine goldene Kindheit und trotz alledem ich befasse mich ja selbst sehr lange mit meinem Nervensystem, Situationen, wo ich aus heutiger Sicht weiß, das hat mich traumatisiert, aber es ist eine totale Lappalie. Da kommt man so nicht drauf. Man muss dann wirklich gezielt da in die Traumaarbeit gehen, in die innere Kindarbeit wird es oft bezeichnet, um auch da dem Nervensystem die Chance zu geben, zu sagen, doch, es hat mich damals verletzt, egal wie lächerlich es nach außen aussehen mag. Ich erwähne das einfach nur deswegen, weil ich glaube, dass das bei uns noch nicht so präsent ist, dass sich einfach Körper und Geist nicht trennen lassen. Es gibt keine Grenze zwischen Gedanken, Körper, Emotionen. Ne? Unsere ganzen Emotionen basieren im Prinzip auf Hormonen, auf biochemischen Prozessen, die in unserem Körper produziert werden. Das heißt, es ist ein Kreislauf, der sich ergänzt. Und ich sehe so oft, dass Menschen wirklich so viel tun, um ihre Beschwerden loszuwerden, so fleißig sind, so ehrgeizig sind, Therapien auf sich nehmen, ihren Lebensstil verändern und so weiter. Aber diese Komponente emotionale Gesundheit auf dem Schirm ist, fällt runter. Wissen viele gar nicht oder es wird dann auch häufig leider in der klassischen Medizin abgetan, dass man sagt, Quatsch, brauchen Sie nicht und so weiter, was einen natürlich wieder verunsichert. Und ich möchte einfach nur mitgeben, wenn man das Gefühl hat, ich habe schon alles ausprobiert und nichts wirkt, nichts funktioniert oder wie bei mir damals, es funktioniert kurz, aber nicht richtig, ich habe immer wieder Rückfälle, dass man sich einfach traut, da den Blick zu weiten und zu sagen, okay, vielleicht lohnt es sich für mich in diese Richtung auch nochmal zu gucken und mich da an die Arbeit zu machen und auch da ganz liebevoll zu sein. Das ist nichts, was wir über Nacht lösen. Bei mir ist es ähnlich wie bei dir. Ich würde mal sagen, ich bin jetzt seit 8 bis 10 Jahren an meiner persönlichen Innenarbeit. Ich nenne es immer wie einmal in mir aufräumen, emotional aufräumen. Und es wird nie enden. Man ist nie fertig. Aber man kann zumindest mal die ganz groben Bausteine, die dann auch krank machen, bearbeiten im besten Fall lösen, aber zumindest minimieren, dass sie einen nicht konstant stressen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Was ist denn bei dir übrig geblieben von dem Ganzen, was du weißt? Was machst du als alltägliche Routine? Was hat sich bei dir bewährt?
Also bei mir ist tatsächlich, ich musste gerade sehr schmunzeln, als du meintest, persönliche Weiterentwicklung ist der Gamechanger, ist auch für mich in meiner Gesundheit nach wie vor hat es ganz, ganz großen Stellenwert. Also ich arbeite regelmäßig selbst mit Coaches, aber auch sehr viel im Selbstcoaching und gucke immer wieder, wo stehe ich gerade, weil das Leben verändert sich konstant, allein politisch, global und so weiter, gibt es immer Themen, die einen belasten können. Das heißt, hier checke ich sehr, sehr regelmäßig ein und gehe wirklich in die Arbeit, in die innere Arbeit. Das ist ein ganz wichtiger Teil meiner Prävention auch für meine mentale Gesundheit, aber eben auch für meine Verdauungsorgane, weil ich möchte da nie wieder hin, wo ich schon mal war. Insofern lege ich da sehr, sehr viel Wert auf die Prävention, arbeite eben viel für meine mentale Gesundheit und meinen inneren Frieden, aber gleichzeitig auch über körperliche Arbeit. Also ich habe für mich eine Vagusnerv-Routine, die ich jeden Tag praktiziere, dauert 10 Minuten, im Prinzip wie Muskeltraining, nur eben Nerventraining, um meinem Körper es zu erleichtern, so schnell wie möglich immer wieder in den Parasympathikus zu kommen, auch wenn es stressig ist, auch wenn ich traurig bin, überfordert bin und so weiter, dass mein Körper einfach den Weg kennt, schnell zurück in den Parasympathikus. Das trainiere ich jeden Tag. Und dann ist mein Lebensstil inzwischen vielleicht von außen tatsächlich ein bisschen spießig gestaltet. Also ich achte wirklich auf eine antientzündliche Ernährung. Ich achte auf meinen Schlaf. Mein Schlaf hat auch schon diverse Verabredungen abgesagt, weil mir das zu spät war, weil ich da einfach ganz, ganz viel Wert drauf lege, wirklich guten Schlaf zu bekommen. Und das haben wir jetzt vorhin gar nicht angesprochen. Noch 2 Punkte. Bewegung ist noch eine sehr starke Ressource, um das vegetative Nervensystem stabil zu halten. Das heißt, auch hier achte ich drauf, mich täglich zu bewegen. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich jeden Tag ins Fitnessstudio gehe oder jeden Tag einen Marathon laufe, aber ich gucke einfach, dass ich im Wechsel sowohl Muskelkräftigung als auch moderate Ausdauer in meinen Alltag integriere. Und das ist jetzt auch nochmal ein Punkt, den wir noch nicht hatten, aber ich gucke auch, Umweltgifte zu reduzieren, denn Umweltgifte sind auch ein ganz großer Punkt, die unser Nervensystem stören. Das sind zum einen Schwermetalle, die wir in der Umwelt haben, sei es in Form von Pestiziden, von Medikamenten, von Zahnersatzmaterialien und so weiter. Das sind auch endokrine Disruptoren, also chemische Partikel, die unser Hormonsystem stören und damit unser Nervensystem blockieren, verändern können. Die finden wir vor allem in konventioneller Kosmetik, Hautpflege, Shampoos, Duschgels, Waschmitteln. Ganz, ganz wichtig auch Küchenutensilien, also beschichtete Pfannen, Teflonpfannen. Bitte alles einmal aus der Küche entfernen und wieder back to the roots, gusseiserne Pfanne. All das, denn man weiß inzwischen, dass diese Substanzen gerade dann, wenn sie nicht optimal genutzt werden, in unserem Körper als Stressoren wirken können. Das heißt, um auf die Frage zurückzukommen, was mache ich? Ich habe meine Küche einmal komplett clean gemacht. Es gibt in meiner Küche keine Teflonbeschichtungen mehr und keine Kunststoffbehältnisse mehr. In meiner Hautpflege bin ich einmal radikal durchgegangen. Ich verwende nur noch sehr reine Wirkstoffpflege ohne Konservierungsstoffe, ohne Emulgatoren und so weiter, die auch häufig eben negativ wirken können. Ich gucke auf meinen Schlaf, ich achte auf meine Bewegung und ich ernähre mich antientzündlich. Das ist mein grundsätzlicher Lifestyle und explizit trainiere ich dann meinen Vagusnerv und arbeite sehr regelmäßig an meiner emotionalen Gesundheit.
Wow, okay. Ja, du lebst das, was du predigst.
Ja, und ich möchte aber dazu sagen, weil ich weiß, dass das absolut überfordernd klingt. Wenn das jetzt jemand hört, der denkt, dass ich, what the hell, wie soll ich das machen? Das ist das Produkt der letzten 10 Jahre. Ich habe nicht von einem Tag auf den anderen mein Lifestyle so ausgerichtet, dass ich ein Gesundheitsapostel geworden bin. Das ist Stück für Stück entstanden und ich habe auch angefangen. Ich habe als gestresste Studentin angefangen, die nur Leitprodukte und Fertigprodukte gegessen hat, sich viel zu intensiv bewegt hat und Stress ohne Ende hatte. Also es war nicht schon immer so. Und da ist, glaube ich, das Wichtigste, was man machen kann, dass man sich einen Aspekt rauspickt und sagt, okay, daran möchte ich arbeiten Und hier mache ich jetzt den kleinsten Schritt, der nur möglich ist. Also wirklich, wenn die Veränderung so klein ist, dass sie einem albern vorkommt, dann hat sie die perfekte Größe. Das kann sein, zu sagen, ich integriere nächste Woche eine neue Gemüsesorte in meine Ernährung. Und man denkt sich, naja gut, diese eine Karotte, was soll die jetzt ausrichten? Dann bist du in der richtigen Größe der Veränderung, um dann wirklich langfristig an der Veränderung dranbleiben zu können und deinen Lebensstil mit ein bisschen Geduld und ein bisschen Liebe in eine gesunde Richtung verändern zu können.
Mega schön, Sandra. Das war ein super, super spannender Podcast. Ich habe selber so viel mitnehmen können und ich bin mir absolut sicher, die Zuhörer auch. Wenn wir Zuhörer haben, die sagen, boah, das Thema, das ist genau meins, ich fühle mich total angesprochen und die Sandra macht das so sympathisch, wo kriegen sie mehr Informationen über dich?
Ja, also man findet ganz viele Infobeiträge bei mir auf Instagram. Da heiße ich @dr.sandra.weber. Da findet man ganz viel zusätzliches Infowissen. Ich habe auch eine Website, da sind noch nicht ganz so viele Beiträge, aber ein paar findet man da auch. Die nennt sich www.dr-sandraweber.de. Und wenn man sagt, boah, ich weiß, ich stehe gerade an dem Punkt, wo jetzt Stressmanagement und die Arbeit mit dem vegetativen Nervensystem wirklich dran ist und ich habe Lust, da einzutauchen, dann kann man auch total gerne zu mir ins Anti-Stress-Programm kommen. Das ist ein Online-Kurs, in dem ich im Prinzip genau das Schritt für Schritt in ganz mini kleinen Schritten an die Hand gebe, wie man sein Nervensystem eben in Balance bringt, um langfristig Verdauungsprobleme in den Griff zu bekommen und im besten Fall sich vollständig von ihnen verabschieden zu können.
Sehr cool. Also kann ich nur empfehlen tatsächlich. Ich habe ganz viele Menschen, die diesen Kurs schon besucht haben und total begeistert sind und sagen konnten, dieses komplexe Thema und dieses vielleicht auch nicht so ganz sexy Thema wird einfach da super, super abholend erklärt von dir mit ganz, ganz vielen praktischen Anteilen und ganz, ganz viel Selbsterkenntnis. Also insofern absolutes Go-To von meiner Seite. Sandra, ich denke, wir haben dieses Thema schon mal sehr, sehr gut umrissen. Hast du noch irgendwas Abschließendes, was du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest?
Ich glaube, das war jetzt wirklich ein sehr intensiver Rundumschlag. Ich hoffe, dass sich jetzt jeder inspiriert und weniger überfordert fühlt. Und das ist eigentlich das, was ich mitgeben möchte. Auch hier raus aus der Perfektion, raus aus dem, ich muss jetzt alles ändern und einmal komplett umkrempeln und das kann ich nicht, also lasse ich lieber alles, sondern wirklich hier einen sehr liebevollen, respektvollen Blick auf sich selbst einzunehmen und zu sagen, okay, ich fange mal mit einer Kleinigkeit an und der Rest entwickelt sich dann von selbst wie ein Ball, der ins Rollen kommt. Und ich kann nur jedem mitgeben, Gesundheit ist eine Reise, Gesundheit ist keine Pille. Und man kann da selbst sehr, sehr viel dafür tun und möchte ja gerne motivieren und da den Glauben an sich selbst und die eigene Heilungsreise gerne mitgeben, dass man da mit Geduld und Liebe und Respekt sich selbst gegenüber sehr, sehr weit kommen kann.
Vielen Dank, Sandra, für deine Zeit.
Ich danke dir.
Ja, und wer mehr von Dr. Sandra Weber wissen will und das Anti-Stress-Programm nutzen möchte von ihr, habe ich sogar noch im Nachgang mit ihr sprechen können. Und ihr bekommt einen Code, und zwar ist es das Wort RELAX. Jeder Buchstabe groß geschrieben, großes R, großes E, großes L, großes A und großes X. Dafür bekommt ihr 5% auf das Anti-Stress-Programm. Und damit unterstützt ihr euch und ihr unterstützt auch diesen Podcast. Insofern viel Spaß beim Ausprobieren.